Ich darf euch ja auch noch mal ganz liebe Grüße sagen von Margret und Robert. Wir waren gestern in Bogenhofen, haben sie dort gesehen. Sie haben eine sehr schöne Woche gehabt, es geht ihnen gut. Und ich darf ihnen euch auch liebe Grüße sagen von meiner Frau. Vielen Dank für die mit dran gedacht haben zu beten, dass man weiß, was nächstes Jahr ist. Wir hatten gestern, also sie hatte gestern Vorstellungsgespräch und hat für nächstes Jahr eine 50-prozentige Arbeitsstelle. Sie wird in Bogenhofen den Englischunterricht übernehmen. Und da sind wir auch ganz dankbar. Es ist 11:55 und es ist sehr warm draußen. Das ist für eine Predigt nicht unbedingt die beste Voraussetzung. Ich würde sagen, wir machen das so, ich versuche mein Bestes, das nicht zu lang und ansprechend zu gestalten und ihr tut euer Bestes, dass ihr versucht zuzuhören und wir beten darum, dass Gott uns hilft, dass wir für die kommende Woche auch genügend mitnehmen können. In der letzten Predigt zum Abendmahl habe ich mit euch darüber nachgedacht, wie bei den Jüngern im Leben von Petrus es zu einer Krise gekommen ist. Als Jesus gekreuzigt worden ist, war es für Petrus und auch für Judas die größte Krise in ihrem Leben. Und wir haben uns angeschaut, warum beide in dieser Krise ganz unterschiedlich umgegangen sind. Ich möchte heute darüber nachdenken, wie ging es weiter nach dieser Krise? Denn für Petrus war es ja eine große Niederlage. Er hat sein Gesicht verloren. Vor Jesus, vor den anderen. Wie ging es weiter? Als Petrus bitterlich geweint hat, war diese schlimme Zeit ja nicht direkt vorbei. Sondern es blieb der traurigste Tag vielleicht in seinem Leben. Jesus war gekreuzigt, er starb, er wurde abends ins Grab gelegt. Und es kam wahrscheinlich der hoffnungsloseste Sabbat, den er je erlebt hat. Es kam der Sonntagmorgen. Die Frauen, die zum Grab gehen und die davon berichten, dass das Grab leer ist, Petrus rennt mit Johannes hin. Sie finden Jesus nicht. Die Frauen sagen Maria, dass er ihr erschienen ist, aber für Petrus bringt es keine Veränderung. Am Abend schließlich, da sehen alle Jünger Jesus, er kommt unter sie. Sie können ihn sehen, mit ihm sprechen, aber es sind die anderen dabei. Auch hier hat Petrus keine Gelegenheit, selber mit Jesus darüber zu reden. Es vergeht eine Woche. Am Sonntag drauf ist Thomas mit dabei. Jesus erscheint ihnen noch einmal. Er redet mit Thomas. Thomas kann seine Zweifel beenden. Aber es ist wieder keine Zeit, dass Petrus mit Jesus reden kann. Könnt ihr euch hineinversetzen, was es bedeutet? Ist euch schon mal so gegangen, dass ihr irgendwo versagt habt und dass es keine Möglichkeit gab, das mit der betreffenden Person zu klären? Wenn man sich gesehen hat, dann immer mit anderen, aber es kam nicht dazu zu einer persönlichen Aussprache. Wir haben keine Angabe, wie lange das geblieben ist. Wir haben dann nur die Anweisung Jesu in Markus 14, Vers 28, wo er ihnen sagt, geht nach Galiläa und dort werdet ihr mich wiedersehen. Wie lange das gedauert hat, steht nicht da. Und so gehen sie schließlich nach Hause, in ihre Familien und in ihre gewohnte Umgebung. Aber könnt ihr euch vorstellen, was es bedeutet hat? Könnt ihr euch vorstellen, was es für Petrus bedeutet hat, nach Hause zu gehen? Denn was hat es denn gebracht? Könnt ihr euch das vorstellen, dass die Leute, denen Petrus begegnet ist, gefragt haben, ja und? Was war jetzt der Sinn? Was hat es dir gebracht, Jesus nachzufolgen, diesem Wanderprediger? Er ist doch gekreuzigt worden. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Leute reagiert haben, wenn Petrus dann sagte, naja, Moment, nee, er ist gekreuzigt worden, aber dann ist er auferstanden, wir haben ihn gesehen. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Freunde zu Hause drauf reagiert haben? Ich kann mir vorstellen, dass die meisten gedacht haben, ja, Petrus, du hast einen Fehler gemacht, Du hast gedacht, er wäre der Messias, jetzt ist er es nicht und jetzt versuchst du das halt irgendwie wieder gerade zu biegen. Und dann gibt es eben immer noch was zwischen ihm und Jesus steht. Sie kommen zurück in ihr gewohntes Leben, aber nichts ist mehr so. Weil auch seinen Ruf als Fischer in der Zwischenzeit hat er verloren, er ist lange draußen. Sie warten, es vergeht Tag für Tag, aber Jesus ist nicht da. Irgendwann, nach ein paar Tagen, vielleicht auch nach 2 bis 3 Wochen, kommt Petrus auf die Idee, lasst uns fischen gehen. Lasst uns wieder da anfangen, wo unser Leben damals war. Hier war Petrus immer der Chef. Das Fischen war etwas, was er gelernt hat. Und so gehen 7 der Jünger hinaus zum Fischen. Wir kennen die Geschichte. Petrus sucht sein neues Leben. Petrus hat in diesem Moment keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Die 3,5 Jahre in der Gegenwart Jesu sind vorbei. Sie haben noch keinen Auftrag bekommen, wie es weitergeht. Das alte Leben ist auch irgendwie vorbei. Welchen Sinn macht es, Fischer zu sein, wenn man darauf gewartet hat, dass Jesus sein Reich aufrichtet? Sie gehen fischen und eine ganze Nacht lang fischen sie nichts. Könnt ihr euch vorstellen, was es für Petrus bedeutet hat? Kennt ihr das? Manchmal scheint Gott uns alles zu nehmen, was wir haben und was wir tun können. Manchmal scheint Gott uns den Boden so unter den Füßen wegzuziehen, dass es nichts mehr gibt, was wir haben oder worauf wir stolz sein können. Vielleicht hat Petrus sich erinnert an diesen Tag 2,5 Jahre zuvor, als er auch die ganze Nacht nichts gefischt hat. Damals kam Jesus am nächsten Morgen und hat alles wieder gut gemacht. Aber Jesus war jetzt nicht mehr da, Jesus war nicht mehr greifbar. Er war auferstanden, Petrus hat gewusst, er ist da, aber er konnte nicht mehr damit rechnen, dass Jesus da ist. Und die ganze Nacht lang fragt sich Petrus, wie soll es weitergehen? Und die letzte Sicherheit, die er hat, sein Leben als Fischer, funktioniert auch nicht. Am Morgen, als es dämmert, sehen sie am Ufer einen Fremden. Warum kommt Petrus nicht früher auf die Idee, dass es Jesus ist? Habt ihr euch diese Frage gestellt? Es war doch schon mal so, dass sie die ganze Nacht nichts gefangen haben und dass dann Jesus kam. Aber Petrus kommt am anderen Morgen gar nicht auf die Idee, dass es Jesus sein könnte. Erst nachdem dieser Fremde ihnen sagt, das Netz auf der anderen Seite auszuwerfen, erst nachdem sie das ausprobieren und einen riesigen Fang machen, erst als Johannes zu Petrus sagt, es ist Jesus, erst da begreift es Petrus und springt ins Wasser. Eine kleine Anmerkung. Ein interessantes Detail, dass Johannes Petrus darauf hinweist, dass es Jesus ist. Und ich möchte, dass ihr diesen Gedanken im Kopf behaltet. Johannes weist Petrus darauf hin, dass es Jesus ist. Petrus springt ins Wasser, er schwimmt zum Ufer und es ist wirklich Jesus. Und wir lesen, Jesus hat ein Kohlefeuer gemacht. Fisch und Brot sind fertig am Feuer geröstet. Und Jesus lädt die Jünger ein, ihre eigenen Fische dazu zu bringen. Ich glaube, die Botschaft, die wir daraus lesen, ist, ihr braucht euch nicht selbst um euch zu kümmern. Ich kümmere mich um euch. Ihr habt euch die ganze Nacht angestrengt, ihr habt getan, was ihr konntet, aber ich habe hier Brot und Fische für euch, ihr könnt essen. Ihr könnt das, was ihr jetzt gefangen habt, durch meine Hilfe mit dazu bringen, aber ihr braucht es nicht, um selber am Leben zu bleiben. denn ich kümmere mich um euch, auch wenn ich nicht mehr da bin, auch wenn ihr mich nicht mehr seht. Ich bin da für euch. Könnt ihr euch vorstellen, wie Jesus das Feuer angezündet hat? Könnt ihr euch vorstellen, wie Jesus Fisch und Brot am Feuer geröstet hat für seine Jünger? Für mich ist es ein bewegender Gedanke. Die Jünger kämpfen für ihr eigenes Wohlergehen, für ihr Überleben, und Jesus ist es, der für seine Jünger sorgt. Und ich glaube, in diesem Bild steckt unendlich viel auch für uns drin. Genauso kümmert sich Jesus um dich. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass wir für uns selber sorgen und für uns selber kämpfen müssen, wir dürfen es abgeben an Jesus. Er liebt uns. Auch wenn wir ihn nicht sehen können, dürfen wir darauf vertrauen, dass er sich um uns kümmert. Und plötzlich ist alles so wie früher. Jesus ist da, die Geborgenheit ist zurück, der innere Friede ist zurück. Petrus darf sich setzen und essen. Aber etwas ist noch ungesagt. Etwas ist noch ungeklärt. Deshalb lade ich euch ein, Johannes 21 aufzuschlagen. Johannes Kapitel 21, wo uns diese Begebenheit erzählt wird von Johannes. Johannes Kapitel 21, die Verse 1 bis 14 habe ich gerade nacherzählt. Ihr könnt sie zu Hause noch einmal lesen. Ab Vers 15 möchte ich jetzt mit euch lesen. Johannes 21, ab Vers 15. Da lesen wir, als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingest, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was aber wird mit diesem? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet. Und dreimal stellt Jesus die Frage: Hast du mich lieb? Und ich glaube, das ist das Zentrum, worum es dabei geht, Jesus nachzufolgen. Am Anfang, wenn wir die Jünger anschauen, dann folgen wir Jesus meist nicht aus Liebe, sondern sind verschiedene andere Dinge, die uns ansprechen. Neugier, die Hoffnung auf Lebensverbesserung. Bei Petrus war es die Hoffnung auf den Messias, der kommen wird, die Hoffnung darauf, dass die Juden wieder zu einem selbstständigen Reich werden, das anerkannt ist in der Gesellschaft, für Petrus vielleicht sogar eine größere Rolle in diesem Reich. Für manche war es die Hoffnung auf Heilung, die sie dazu gebracht hat, Jesus zu suchen, die Hoffnung auf Vergebung, die Hoffnung vielleicht auf Reichtum, auf Ansehen, auf Sieg über Angst, Sieg über Hoffnungslosigkeit, ein besseres, ein schöneres Leben. Das sind vielleicht die Gründe, für den einen dieses, für den anderen jenes, die uns dazu bringen, Gott zu suchen. die uns dazu bringen, uns mit Jesus und mit der Bibel zu beschäftigen. Die Gründe, zu Jesus zu kommen, mögen für jeden vielleicht unterschiedlich sein. Aber die entscheidende Frage ist, was geschieht, wenn wir in Jesu Nähe sind? Was geschieht, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen? Was passiert, wenn wir ihn vor Augen haben, wenn wir ihn sehen? Werden wir intellektuell von der Wahrheit überzeugt? Werden wir selbstsicherer durch fehlerfreies Wissen, was Jesus uns gibt? Werden wir gesund und frei von allen Krankheiten, weil wir ihm begegnet sind? Werden wir die besten Verkündiger, vielleicht gute Geschäftsleute, weil wir uns mit den Prinzipien unsere Arbeit tun, die er gesagt hat? Das kann schon alles sein. Aber die entscheidende Frage, die Jesus hier Petrus stellt, ist: Liebst du mich? Die entscheidende Frage, wenn wir die Gemeinschaft mit Jesus suchen, wenn wir Jesus kennengelernt haben, ist die Frage: Liebst du mich? Wie geht es uns? Wie geht es uns nach vielleicht so vielen Jahren, wo wir über Jesus gehört haben, wo wir die Bibel kennen? Haben wir mehr Wissen bekommen? Sind wir selber gewachsen in unseren Gaben und Fähigkeiten? Oder ist etwas entstanden in unserem Herzen, was Liebe zu Gott ist? Etwas, das nicht aus uns selber gekommen ist. Im Hope Channel gibt es momentan Vorträge auch zu sehen von Dr. Jennings. Er hat das Buch geschrieben im Leserkreis Ein gesunder Geist, wie erlange ich ihn? Kann ich euch nur empfehlen. Und auch die Vorträge auf Hope Channel, die man sehen kann, auch über Livestream zu bekommen. Da hat er einen Vortrag, wo es um Liebe und Abhängigkeit geht. Und er zeigt auf, unser Gehirn als Menschen hat eigentlich zwei Modusse, in denen wir funktionieren. Und zwar entweder ist es der Modus der Angst, wo unsere Motivation hinter allem ist, uns selber zu schützen und uns selber gut darzustellen, oder es ist der Modus der Liebe. Der Modus, wo wir aus dem Wissen von Geborgenheit und Frieden, den wir erleben, anderen Menschen offen gegenüber begegnen können. Und er zeigt auf, der Kontext davon ist, wie wir Beziehungen führen. Der Kontext ist, wie wir Partnerschaft führen. Und er zeigt auf, eine Partnerschaft, die von Angst getrieben ist, die aus egoistischen Motiven geführt ist, ist niemals eine Beziehung, die wirkliches Glück bringt. Das Problem ist, dass unsere Gesellschaft das unter Liebe versteht, aber keine Liebe, sondern Abhängigkeit ist. Und die meisten Liedtexte, er geht dann auch ein paar Liedtexte durch, die heute von Liebe sprechen, meinen eigentlich Abhängigkeit. Und das Problem ist, es ist nicht zu durchschauen, weil Abhängigkeit sehr starke Gefühle enthält. Das heißt, das Bedürfnis, jemanden zu brauchen, kann sehr starke Gefühle erzeugen. Aber letztlich ist es ein Gefühl der Angst. Ein Gefühl, den anderen zu brauchen für sich selber. Und er zeigt auf, dass in diesem Modus unseres Gehirns eine gute, glückliche Beziehung schlecht möglich ist. Sondern wirkliche Liebe wächst dort, wo Sicherheit und Heilung in unserem Herzen wohnt. Das Beispiel, das er sagt, ist: Stellt euch vor, ihr geht über eine Straße und plötzlich seht ihr, ihr habt nicht aufgepasst und ein Bus kommt auf euch zu. Mit einer Geschwindigkeit, dass ihr nicht mehr ausweichen könnt und ihr wisst, der Bus wird euch treffen. Welches Gefühl habt ihr in diesem Moment? Angst. Ihr werdet gleich von dem Bus getroffen. Und dann sagt ihr, stellt euch aber vor, was passiert, wenn ihr seht, wie euer Kind auf die Straße rennt und ihr seht, dass der Bus kommt. Und ihr habt gerade noch die Zeit, loszurennen, das Kind zu nehmen und in Sicherheit zu stoßen. Aber ihr wisst, für euch wird es nicht mehr reichen und ihr seht, wie der Bus auf euch zukommt. Welches Gefühl habt ihr in diesem Moment? Ruhe, weil ihr wisst, das Kind ist in Sicherheit. Der Fokus war das Kind, was nun, euer Kind, was nun in Sicherheit ist. Die Situation ist immer noch der gleiche, der Bus wird kommen und euch treffen. Aber die persönliche Angst ist nicht mehr da, weil die Liebe zum Kind stärker ist als die Angst vor dem, was euch persönlich geschieht. Und Dr. Jennings zeigt dann auf, dass es deswegen wichtig ist, diese Liebe selber zu erfahren. Denn unser Herz kann diese Liebe nicht selbst produzieren, sondern sie kann uns nur geschenkt werden und sie kann in unserem Herzen nur wachsen. Und sie kann uns nur von Gott geschenkt werden, weil nur er hat diese Liebe, die uns niemals enttäuscht, die die tiefsten Stellen unseres Herzens erreichen kann. Deswegen schreibt Johannes auch in 1. Johannes Kapitel 4, 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 16 bis 19. Da schreibt Johannes: Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichtes. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Kann es sein, dass Jesus hier wirklich Petrus die alles entscheidende Frage stellt? Und dass er damit auch uns die alles entscheidende Frage stellt: Warum sind wir in der Gemeinde? Hat die Liebe von Jesus wirklich unser Herz getroffen und verändert? Wir können uns an alle Lebensstilregeln halten, die Ellen White uns gibt. Aber wenn unsere Motivation die Angst ist, selber vielleicht krank zu werden, oder die Angst ist, von Gott nicht angenommen zu sein, wenn wir nicht dieses und jenes tun, kann es sein, dass dann unser Verhalten nach außen auch immer das Grundproblem zeigen wird, dass wir diese Liebe nicht selber empfangen haben? Dass wir nicht heil geworden sind aus der Liebe? Das Anliegen Jesu war es, Menschen zu heilen. Jesu Menschen zurück zum Vater zu bringen. Die Gebote, die wir in der Bibel finden, haben nicht zum Ziel, uns von Gott zu trennen, sondern sie sollen uns helfen, ein Leben nach Gottes Willen in Frieden, ohne Angst zu finden. Aber das finden wir nicht in den Regeln, sondern das finden wir nur in Jesus. In unserem Erlöser. Und je enger unsere Gemeinschaft mit Jesus ist, desto mehr, schreibt Johannes hier, wird die Furcht aus unserem Leben verschwinden. Und wenn es wirkliche Liebe zu Gott ist, dann wird sie sich auch in der Liebe zu den Geboten und zur Wahrheit zeigen, weil mir Jesus wichtig ist. Was zeigt die Bibel? Worin zeigt sich die Liebe zu Jesus und die Liebe zu Gott? Ich möchte die Bibeltexte jetzt der Zeit halber nicht mit euch anschauen, aber ich lade euch ein, sie vielleicht aufzuschreiben und zu Hause anzuschauen. Wie zeigt sich die Liebe, die wir zu Gott haben sollen? Woran können wir prüfen, wie stark es mit dieser Liebe bestimmt ist? Johannes 14, Vers 6. Wenn wir Jesus lieben, was sagt Jesus? Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir Jesus lieben, dann lieben wir auch die Wahrheit. Johannes 17, Vers 17. Gottes Wort ist die Wahrheit. Das heißt, wenn wir Jesus lieben, dann lieben wir auch Gottes Wort. Die Bibel ist die alleinige Grundlage unseres Glaubens. Die Bibel allein und die ganze Bibel. 2. Thessalonicher 2, die Verse 9 bis 12. 2. Thessalonicher 2, die Verse 9 bis 12. Auch noch ein wichtiger Text, weil Paulus davon spricht, dass diejenigen verführt werden, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Das heißt nicht nur, die Wahrheit intellektuell nicht verstanden haben, sondern die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich verstandesmäßig etwas erkannt habe oder ob ich es liebe. Liebe ich die Wahrheit, die uns die Bibel zeigt? Liebe ich die Gebote, die uns die Bibel zeigen? Oder halte ich sie, weil ich das ewige Leben haben möchte und Angst habe, dass Gott mich sonst ablehnt? Das führt uns zum nächsten Punkt, der Liebe zu den Geboten Gottes. Johannes 14, Vers 21. Johannes 14, 21, wo Jesus sagt, liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Matthäus 5, die Verse 17 bis 20, wo Jesus sagt, er ist gekommen, um die 10 Gebote neu zur Geltung zu bringen. Nicht aufzulösen, sondern neu zur Geltung zu bringen. Und wir merken, das, was Jesus uns hier zeigt, können wir nur erreichen, wenn seine Liebe in unserem Herzen wohnt. Und Johannes 15, die Verse 9 bis 11, da zeigt Johannes einen Dreiklang. Das Gebote halten hält uns in der Liebe. Und Johannes zeigt dir einen Dreiklang von Liebe, Geboten und Freude. Alle drei müssen gleich vorhanden sein. Wo wir die Gebote von der Liebe trennen, werden die Gebote zu einem negativen Ding. Wo wir die Liebe zu Gott von den Geboten trennen, wird die Liebe leer. Und wo wir die Gebote von der Freude trennen, werden wir engstirnige und hartherzige Leute. Liebe, Gebote, Freude. Haben wir diesen Dreiklang in unserem Leben? Empfinden wir Freude, wenn wir in die Gemeinde kommen, wenn wir daran denken, Gottes Wort zu studieren? Oder spüren wir eigentlich eine innere Abneigung, aber weil wir davon überzeugt sind, dass es richtig ist, tun wir es halt trotzdem? Jesus stellt Petrus diese Frage, liebst du mich, nach langer Zeit, wo er mit Jesus zusammen ist. Und ich glaube, es ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Zeigt sich diese Liebe zu Jesus? Und der dritte Punkt natürlich, den die Bibel zeigt, die Liebe zum Bruder und zur Schwester. Johannes 13, 34 und 35. Nicht mehr die Liebe zu sich selbst, sondern die Liebe, wie Jesus sie hatte. Im Alten Testament haben wir, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber Jesus sagt uns hier, Johannes 13, 34 und 35, dass wir so lieben sollen, wie er geliebt hat. Nicht nur, wie wir geliebt werden wollen, sondern wie er geliebt hat. Eine andere, eine höhere Art und Weise, Liebe für unsere Mitmenschen zu zeigen. Haben wir diese Liebe? Haben wir diese Liebe zu Gott im Herzen? Interessant ist, nachdem Petrus dieses Bekenntnis gibt und sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Daraufhin kommt der Auftrag von Jesus, kümmere dich um andere. Der Dienst in der Gemeinde, auch das Zeugnis geben in der Gemeinde, muss als Grundlage unsere Liebe zu Jesus haben. Wenn wir diese Liebe nicht selber erlebt haben, wenn es immer noch andere Motive sind, die uns in die Gemeinde führen, dann merken wir, dass die Grundlage falsch ist. Noch ein interessanter Punkt. Nachdem Jesus dieses Gespräch mit Petrus hatte und ihm zeigt, wenn es diese Liebe ist, die dich motiviert, dann wirst du auch bereit sein, dorthin zu gehen, wo du es selber nicht willst. Man wird dir die Hände binden und man wird dich führen. Wenn es die Liebe ist, dann wirst du dazu bereit sein. Dann fragt Petrus, und was wird mit diesem? Warum fragt er ausgerechnet, was mit Johannes wird? Habt ihr euch die Frage gestellt? Warum fragt er ausgerechnet, was mit Johannes wird? Ist euch aufgefallen, dass vieles von dem, was wir gerade gelesen haben, wie sich die Liebe zeigt, im Johannesevangelium steht? Kann es sein, dass Johannes und Petrus so ein kleines Konkurrenzdenken zwischeneinander hatten? Davon sagt die Bibel nicht viel, weil ich glaube, dass es auch nicht das Zentrum ist, aber kann es sein, immer wieder bekommen wir mit, wie die beiden stehen. Und es steht auch da, der Jünger, der beim Abendmahl an Jesu Brust lag. Kann es sein, dass Petrus ein bisschen neidisch war? Petrus immer der, der leicht, schnell im Vordergrund stand, der impulsiv war, der vieles getan hat. Und erinnert euch, es gab im Jüngerkreis immer den Streit, wer ist denn der Größte? Die Mutter von Johannes und Jakobus, die gebeten hat, dass ihre Söhne die obersten Plätze im Reich bekommen. Johannes, der zu Petrus sagt, es ist Jesus da draußen. Können wir verstehen, was Petrus dazu bringt? Kann es sein, dass es auch die Angst bei Petrus ist, vielleicht habe ich durch mein Verleugnen jetzt endgültig den ersten Platz unter den Jüngern verspielt? Habe ich ihn jetzt an Johannes verloren? Kann es auch sein, dass wir oft, vielleicht manchmal in der Gemeinde, auch so ein wenig denken, naja, wo stehe ich denn so, wenn ich mich mit anderen vergleiche? Schneide ich besser ab, schneide ich schlechter ab? Die Antwort, die Jesus hier gibt, was geht es dich an? Folge du mir nach. Das heißt, Jesus hilft Petrus hier nicht auf Johannes zu schauen und nicht die Frage zu stellen, wie weit ist er gewachsen? Bin ich vergleichbar? Bin ich besser? Bin ich schlechter? Wie führst du ihn? Sondern dass Jesus sagt, folge du mir nach. Schau auf deine Liebe zu mir. Kann es sein, dass auch wir manchmal in der Gefahr stehen, vielleicht darüber neidisch zu sein, wie Gott andere in der Gemeinde geführt hat, welche Erfahrungen sie gemacht hat, welche Gaben und Fähigkeiten sie bekommen haben. Und dass es uns manchmal daran hindert, uns selber einzusetzen. Die entscheidende Frage, glaube ich, stellt Jesus auch uns. Liebst du mich? All das, was ich getan habe, hat es in dir Liebe bewirkt? Liebe zu mir? Es gibt auch Dinge, die Zweifel in unserem Herzen hervorgebracht haben, auch bei Petrus. Er hat diese Nächte erlebt, wo er nichts gefangen hat. Er hat erlebt, dass er seinen Beruf aufgegeben hat und noch nicht gemerkt hat, wo Gott ihn haben möchte. Gibt es auch in unserem Leben Dinge, wo wir von Jesus enttäuscht sind? Wo wir, wenn wir ehrlich sind, Jesus nicht sagen würden, ich hab dich lieb, sondern wo wir sagen können, Jesus, ich bin enttäuscht, weil ich erhofft hätte, dass du mir viel mehr von deiner Liebe zeigst? Diese Frage stellt Jesus dem Petrus, ohne die Erklärung für vieles abzugeben. Die Frage ist, vertrauen wir Jesus durch das, was wir von ihm gesehen haben? Wie viele Menschen hat Jesus geheilt? Wie war Jesus bereit, ans Kreuz zu gehen, um für unsere Schuld zu sterben? Glauben wir daran, dass er uns wirklich alles gibt, was wir brauchen? Und dass er, wenn wir zu ihm kommen, jede Faser unseres Herzens heilen kann. Ich glaube, es ist die Frage, die Jesus jedem von uns stellt. Hast du mich lieb? Welche Motive bringen uns dazu, in der Gemeinde zu sein? Welche Motive bringen uns dazu, das Richtige zu tun? Welche Motive bringen uns dazu, Zeugnis zu geben für Jesus? Hast du mich lieb? Ich wünsche uns, dass die Zeit, die wir in der Gemeinde miteinander verbringen, das, was wir studieren aus Gottes Wort, dass es in uns diese Liebe hervorbringt, die wir selber nicht schaffen können. Aber diese Liebe, die unser Leben verändert. Diese Liebe, die bei der Urgemeinde Früchte getragen hat. Und diese Liebe, die auch in unsere Gemeinde Früchte bringen wird, wenn wir Jesus bitten, unser Herz mit seiner Liebe zu füllen, seine Liebe ganz neu zu erfahren. Und wenn wir wirklich bereit sind, Jesus zu folgen, wohin er uns führt. Amen.